Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Cannabis-Legalisierung. Kinder in Gefahr?
Ab 1. April 2024 wird Cannabis vermutlich legalisiert, also im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen. Höchste Zeit, mit unseren Teenies drüber zu sprechen. Und wie sie das am besten machen, weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
Du bist natürlich im Gespräch mit den Eltern. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass dieses Thema mit dieser neuen Gesetzgebung vielleicht natürlich auch eines Tages beim einen oder anderen nach Hause kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Oder wir natürlich irgendwo hingehen und das gar nicht mehr so ist, dass die Leute sich heimlich nach draußen verdrücken, sondern ganz offen eben sagen, ich kann hier kiffen, ne? Das ist jetzt erlaubt, ich darf das machen. Dass man wirklich sich mit dem Thema beschäftigt. Das wollte ich nur noch mal sagen.
Finde ich auch. Und weil du gesagt hast, das kann sein, dass das Thema nach Hause kommt. Ich würde schon jetzt die Empfehlung gerne aussprechen, holen Sie sich das Thema selbstständig nach Hause.
Genau.
Denn ähnlich wie wir es bei dem Umgang mit Alkohol oder auch beim Thema Rauchen im Allgemeinen von Nikotin auch haben, ist man immer recht gut damit beraten, wenn man als Eltern eben sagt, hey, wir wissen, dass diese Legalisierung kommt und wir wissen auch, dass ein Großteil der Jugendlichen das mit Sicherheit auch irgendwann probieren wird. Warum also nicht selber mal zum Thema machen und ihm nicht warten, bis es dann irgendwo den Anlass gibt, weil man den Joint in der Tasche entdeckt hat.
Da gibt es auch so ganz tolle Zahlen, wenn man jetzt sagt, ja, aber uns betrifft es nicht, wo man sagt, naja, also bei den jungen Erwachsenen, also 18 bis 25, hatten die Hälfte schon mal probiert. Und es ist tatsächlich so, dass man sagt, zwischen 12 und 17 Jahren 9,3% haben in ihrem Leben Cannabis schon auf jeden Fall probiert.
Und es gibt auch eine Besonderheit, Henriette, weil Cannabis, nach dem, was so Suchtexperten auch in Studien festgestellt haben, ist gar nicht so sehr eine Einstiegsdroge. Ne? Das bezeichnet man eher als eine Übergangsdroge. Das heißt also, der Kontakt ist nach wie vor bei den Jugendlichen eher der Erstkontakt mit Alkohol und mit Tabak. Und ganz oft entwickelt sich quasi dann in dieser Kombination der Kontakt zu Cannabis dann als der nächste Schritt. So.
Ja.
Und deswegen ist das oft so die in der Konsumabfolge, wenn man das so bezeichnen möchte, das Cannabis dann an der dritten Stelle.
Ich springe mir jetzt mal einfach, weil bei mir als Mutter die Frage aufkommt und wenn ich jetzt schon mit dir spreche und du da ja auch Erfahrung hast als Experte mit Jugendlichen, will ich dich trotzdem fragen, weil ich weiß, dass viele Eltern diese Frage auf der Seele haben. Wenn das Kind doch in irgendeiner Form mit Kiffen anfängt, muss das nicht automatisch heißen, oh Gott, das nächste ist Kokain und Heroin?
Nee. Also das in jedem Fall nicht, ne? Und das war ja sozusagen auch eine der positiven Absichten, die hinter dieser Legalisierung auch irgendwo mal verortet war, dass man also gesagt hat, wenn wir wissen, dass viele Jugendliche da auch sozusagen das Ganze probieren wollen, ist die Motivation, Cannabis zu konsumieren, letztlich auch die Motivation, das erste Mal mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der eben nicht nur THC vertreibt, sondern der eben dann auch härtere Drogen vertreibt. Und
ja, da
ein Stück weit auch eine Alternative zu schaffen. Die Idee ist ja grundsätzlich erstmal sehr positiv gedacht. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass je nachdem, ja, wie die Aufklärung in Bezug auf die verschiedenen Drogen auch gemacht wurde, Jugendliche eben durchaus auch unterscheiden können. Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass man den Jugendlichen klar macht, dass THC wie alle anderen Substanzen, die berauschen, eben auch mit Gefahren im Konsum verbunden ist.
Mhm.
Und dass es sogar eine Besonderheit beim THC auch gibt, nämlich dass es die Interaktion mit anderen Substanzen, die ich vielleicht davor genommen habe, auch verstärken kann.
Okay, vielleicht können wir nochmal generell auf die Wirkung eingehen. Also was ich zumindest recherchiert habe, ist, dass Kinder- und Jugendärzte sowie die Bundesärztekammer das Cannabisgesetz aufgrund des Jugendschutzes ablehnen. Deswegen auch die Frage an dich, wie wirkt das und warum ist das ist ja im Gesetz klar geregelt, ab 18, warum ist das für Jugendliche eigentlich dennoch nicht gut zu kiffen?
Ich nehme mal den letzten Aspekt nochmal auf, ne, dass man da also auch als Elternteil ganz klar ist. Ne? Cannabis darf auch weiterhin von Minderjährigen nicht konsumiert werden. Das
genau.
Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, dass man sich also da auch einfach klar macht, solange wie mein Kind nicht 18 ist, hat sich eigentlich da auch nichts verändert. Ja, das gilt auch für den Erwerb, das betrifft den Besitz, das betrifft den Anbau, weil das sind alles letztlich Neuerung, die sich auf die Personengruppe der Erwachsenen bezieht. So, jetzt vielleicht nochmal zu deiner Frage, wie wirkt denn das THC? Das ist ja so der Hauptbestandteil, um den es da oft auch geht. Du kannst es im Endeffekt so vorstellen, Cannabis ist ein Mood-Booster, ein Stimmungsverstärker. Mhm. Das heißt also, wir haben drei unterschiedliche Rezeptoren mindestens in unserem Körper und einer dieser Rezeptoren befindet sich eben im Gehirn und sorgt dafür, dass andere Botenstoffe, die bereits ausgeschüttet werden, dass die verstärkt ausgeschüttet werden. Das heißt also, wenn ich in einer, sagen wir mal, positiven Grundstimmung bin, dann hilft mir das THC dabei, dass das Ganze sozusagen in so eine mild euphorische Wirkung auch führt. Wenn ich Alkohol getrunken habe, vielleicht ein bisschen enthemmter bin, dann gelingt mir das sozusagen unter THC noch ein bisschen besser. Umgekehrt aber genau das Gleiche. Das heißt also, wenn ich beispielsweise eine Veranlagung habe, dass ich sage, ich habe schon so ein bisschen die Idee verfolgt zu werden, dann kann unter dem Konsum von THC Paranoia auftreten. Das gilt auch für Ängste. Und da sind wir eigentlich bei dem Bereich, warum wird es gefährlich?
Genau.
Das heißt also, wenn ich von der Ausgangsstimmung her vielleicht schon ein Mensch bin, der sehr ängstlich ist, der vielleicht auch die Idee hat, verfolgt zu werden, dann werden diese Anteile in mir drinne durch THC verstärkt und können unter Umständen eben dann eine Angststörung begründen, können auch sogar eine Schizophrenie begründen. Und dadurch, dass man das bei Jugendlichen sehr, sehr schwer nur abschätzen kann, ist grundsätzlich davon abzuraten, dass eben auch Jugendliche das Ganze konsumieren.
Ich wollte das auch noch mal ganz verstärken, weil in meinem Bekanntenkreis, wenn man zum Beispiel in der Erblinie psychische Erkrankungen hat und das gar nicht weiß, und das quasi mit verankert ist, da kann auch so eine Schizophrenie nach einmal Kiffen durchaus ausbrechen. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es da zwei Jungs, wo das durchaus so ist, ne? Der eine hat Panikattacken gehabt und der zweite Schizophrenie, weil das eben was quasi getriggert hat und ausgelöst hat, was eben erblich drin war und hätte möglicherweise nicht ausbrechen müssen.
Und da sind wir sozusagen jetzt ja auch tatsächlich erstmal nur bei den Gefahren, die sich durch einen einmaligen Konsum schon ergeben können. Mhm. Was ja noch ein ganz anderes Thema ist, ist, wenn wir uns dann damit beschäftigen, wie ist denn das, wenn ich anfange, regelmäßig THC zu mir zu nehmen. Und da ist es dann eben tatsächlich so, dass man sagen kann, dass einmal THC auch die Vernetzung von Nervenzellen eher verhindert. Das heißt also, wenn wir das wieder übersetzen wollen, dann bedeutet das, dass letztlich die geistige Entwicklung eines Jugendlichen damit vermindert oder sogar gehemmt wird. Und das Zweite, was passiert ist, dass ich zunehmend in einen Zustand komme, in dem ich immer weniger Antrieb habe. Ja, wir nennen das amotivationales Syndrom. Das heißt also, der Jugendliche fängt dann an, im Denken zu verlangsamen. Der fängt an, in seinem ganzen äußeren Verhalten zu verlangsamen. Mhm. Es gibt eine Interessenlosigkeit und tatsächlich, wenn man irgendwann richtig von Cannabis auch abhängig ist und das eben sehr regelmäßig konsumieren muss, sind auch diese initialen Effekte, über die ich gerade gesprochen habe, das ist also was Euphorisches, was Aktivierendes vielleicht auch hat, das geht dann verloren und tatsächlich sind diejenigen dann, wenn sie sehr viele Jahre dann auch konsumieren, in der Situation, dass der Sprachfluss sich verlangsamt und die eben wirklich auch richtige Denkhemmungen bekommen. Ja. Das heißt also auch, das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert. Und das sind natürlich dann wiederum Folgen, von denen man sagen muss, die sind, wenn man das mit den Folgen von Alkohol vergleicht, eben nicht harmloser. Was oft behauptet wird, dass gesagt wird, THC, das ist ja so eine einfache, eine leichtere Droge und Alkohol ist ja so viel schlimmer. Das würde ich so nicht miteinander in den Vergleich ziehen.
Ja, und dann ist es ja jetzt trotzdem so, dass Leute denken, oh Gott, ne, hoffentlich kifft mein Kind nicht. Jetzt, wenn es dann trotzdem passiert, wir haben gerade schon nochmal gesagt, ne, gesetzlich ist es auch ganz klar, geht es um die Menschen über 18, also drunter nicht. Das ist auch gesetzlich verankert, obwohl man sagen muss, Andi, ich hatte auch gelesen, dass selbst wenn du als unter 18-Jähriger erwischt wirst, hat es keine strafrechtlichen Maßnahmen zur Folge. Dann muss man so Präventionsprogramme besuchen. Das ist quasi auch nochmal dann neu geregelt. Aber dennoch die Frage, wenn jetzt jemand zuhört, wie greift man das Thema denn am besten auf? Sagt man jetzt, du, ich habe einen Podcast gehört oder du weißt vielleicht, ab 1.4. ändert sich ein Gesetz, ich will mit dir mal darüber sprechen. Wie würdest du mit den Kindern ins Gespräch kommen?
Also grundsätzlich sollte man ein Stück weit unterscheiden, ob das Ganze jetzt anders bezogen ist oder nicht. Also was meine ich damit, wenn ich jetzt den Jugendlichen tatsächlich dadurch entlarvt habe, dass ich merke, dass er nach THC riecht, vielleicht sogar selber Gras auch gefunden habe, ist es mit Sicherheit erstmal wichtig, seine eigenen Gefühle gut unter Kontrolle zu haben und ruhig und sachlich zu bleiben und da auch auf so abwertende Argumentation zu verzichten. Mhm. Aber warum sage ich das? Weil das so ein natürlicher Reflex ist, dass man dann anfängt, dem Jugendlichen hinterher spionieren zu wollen, dass man anfängt, den falschen Freunden in Anführungsstrichen den Kontakt zu verbieten zu solchen falschen Freunden, dass man dann noch anfängt, so ein Misstrauen zu entwickeln, dass der Jugendliche merkt, das alles sind so Verhaltensmuster, ja. Die sind zwar mit einem gewissen Anteil sind die nachvollziehbar, aber die helfen in der Situation selbst nicht weiter. Deswegen, was sind die Alternativen? Die Alternativen sind es eher nicht anlassbezogen zu machen, also sich selbst die Zeit mal zu nehmen und zu sagen, hey, wir haben ja jetzt die Situation, dass das seit 1.4. legalisiert ist, ich würde gern mit dir mal darüber sprechen. Und vielleicht auch das, weil man ja solche Gespräche eher so mit Jugendlichen dann auch sucht, vielleicht eher so ein Gespräch auch mal im Auto, bei einer längeren Autofahrt auch zu suchen. Mhm. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere, man ist sowieso irgendwie dabei, auch aus dem Fenster zu gucken.
Sehr schön.
Man hat sowieso irgendwie die Zeit und es gibt dem Ganzen so ein bisschen nicht so einen Tischgesprächcharakter, wo die Jugendlichen in dem Alter vielleicht auch oft so ein bisschen das Gefühl haben, oh, das überfordert mich jetzt sogar vielleicht auch ein bisschen.
Ich finde das total super, Andi, weil man auch nicht gegenüber sitzt. Das ist so gut im Auto. Wir führen manchmal die wichtigsten Gespräche im Auto, weil jeder eben auch ein bisschen ausweichen kann und gucken kann, ne, wann er was sagt oder sich äußert.
Wenn man das dann macht, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass man sich selbst mit einbezieht. Warum sage ich das? Süchtige Eltern gehen anders mit Kindern um, wenn es um die Frage eines Konsums von Substanzen geht, als das Nichtsüchtige tun. Nichtsüchtige vielleicht eher so mit einem sehr sorgenvollen Blick darauf, um Himmels Willen, macht das nicht. Süchtige Eltern vielleicht ein Stück weit mit dem, naja, ich rauche ja auch oder ich trinke ja auch regelmäßig, konsumiere vielleicht auch THC sehr, sehr regelmäßig. Worum geht es? Es geht darum, dass ich natürlich eine Einstellung zu dem Konsum solcher Substanzen habe und die darf ich auch gern teilen. Wichtig ist aber aus meiner Sicht auch immer wieder zu sagen, es gibt bestimmte Punkte, da wird es für dich gefährlicher als für andere. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, wenn du selber ein sehr ängstlicher Mensch bist, wenn du selber vielleicht auch eine Diagnose wie das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom hast, ADHS, ja, also selber so ein bisschen zappelig bist. Ja, und auch dadurch, dass wir selber auch als Eltern vielleicht regelmäßig rauchen, das alles sind Risikofaktoren, die dich in der Summe anfälliger dafür machen, dass du irgendwie eine Suchtpersönlichkeit bist. Und dieser Gefahr musst du dich einfach klar werden. Und dass man den Betroffenen natürlich, so wie wir es jetzt auch gerade gemacht haben, zwei wesentliche Dinge mitgibt. Das eine, es ist kein gefahrenloser Konsum, das ist aber beim Alkohol auch nicht, aber deswegen kann man das, glaube ich, auch nochmal betonen. Und was auch immer ganz wichtig ist für diejenigen, die letztlich auch noch keine Konsumerfahrung haben, dass man den Betroffenen sagt, es dauert eine Weile, bis tatsächlich das THC im Körper auch komplett wirkt, weil ganz oft stellt sich die Wirkung erst so nach 15 bis 30 Minuten ein. Und was gerade beim Erstkontakt mit der Substanz häufig passiert, dass es zu einer versehentlichen schon Überdosierung kommt, weil der Jugendliche zieht einmal am Joint beispielsweise, sagt, ach, da passiert ja gar nichts, dann ziehe ich noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. Und dann kommt es beim Erstkontakt schon zu einer sehr, sehr starken Anflutung von THC.
Ja.
Das heißt also auch so ein Stück weit klar machen, das wirkt nicht sofort. Und vielleicht auch sagen, dass es eben durchaus auch als Gefahrenmomentum auch immer die Situation gibt, THC ist halt in den Pflanzen nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt also, ich kann nicht, wenn ich jetzt ein Blatt pflücke, sagen, da ist so und so viel an THC drin, sondern das verteilt sich ungleichmäßig in der Pflanze. Das heißt also, ich kann die tatsächliche Zufuhr dieser Substanz gar nicht richtig regulieren.
Andi, ich würde unbedingt jetzt am Ende noch eine wichtige Frage mit dir klären. Wenn ich als Erwachsener sage, ich nehme mir diese drei Pflanzen und ich konsumiere legal zu Hause, wie rede ich dann mit meinem Kind, was unter 18 ist und das nicht darf und denkt, oh, Papa und Mama machen das ja auch? Und wie schütze ich vielleicht auch kleinere Kinder im Haushalt?
Also da bist du, glaube ich, bei einem ganz wesentlichen Punkt, dass ich eben erstmal, wenn ich jetzt sowas tatsächlich auch plane, mir gute Gedanken dazu machen muss, wie kann ich denn den Jugendschutz bei mir zu Hause auch wirklich so umsetzen. Da muss man sicherlich sehr von der Situation vor Ort erstmal schauen und muss sicherlich auch seinem Kind erstmal erklären, was ist denn das jetzt eigentlich? Ne? Warum ist mir das wichtig, dass ich konsumiere? Und auch da, also wir dürfen ja auch Alkohol zu Hause haben, wir dürfen auch die klassischen Zigaretten zu Hause haben. So wie ich da den Umgang vor dem Kind auch wähle, so kann ich es letztlich auch beim THC übersetzen. Das heißt also, auch aktiv mich mit dem Kind auseinanderzusetzen, nicht vor dem Kind zu rauchen, weil das ist nach wie vor auch so, dass die Gesetzgebung sagt, bitte nach Möglichkeit Kinder da komplett auch rauslassen. Ja. Es gibt nach wie vor diese Situation, dass THC auch um Kitas und um Schulen nicht konsumiert werden darf. Mhm. Und dass ich eben neben den Vorsichtsmaßnahmen, dass mein Kind darauf nicht zugreifen kann, eben auch meinem Kind immer wieder sehr, sehr deutlich mache, dass ich das zwar für mich persönlich brauche, aber dass ich vielleicht auch dem Kind die Freiheit gebe zu sagen, eigentlich ist das, was ich dir gerade vormache, auch nicht so das, was wie es sein sollte, sondern es wäre schon günstiger, wenn du ein möglichst sehr, sehr geringes substanzbezogenes Leben führen würdest.
Das wird in der Praxis, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, sehr spannend, wie das umzusetzen ist. Ich wünsche allen Eltern, dass sie mit einem wachsamen Auge, wenn sie das zu Hause konsumieren wollen, auch schauen, dass eben die Kleinen das nicht zufällig, ne, wie es so ist, eine Pflanze, lecker, dass man da einfach darauf achtet, dass man wirklich die Kinder und vielleicht auch die Haustiere schützt. Ich weiß gar nicht, wirkt das bei Haustieren nicht auch?
Also da sind wir ja heute gar nicht drauf eingegangen, aber grundsätzlich ist der tatsächliche Gehalt von THC in den meisten weiblichen Handpflanzen relativ gering. Das, was viel, viel häufiger drin ist, ist das sogenannte THCA, das ist das Tetrahydrocannabinol als Säure. So, und was es oft braucht, ist, dass dieses THCA durch eine extrem hohe Hitze umgewandelt wird in das dann wirksame THC. Soll also heißen, deswegen muss man es tatsächlich, wenn man jetzt ein getrocknetes Blatt essen würde, würde man vermutlich auch, wenn überhaupt, nur eine ganz, ganz schwach berauschende Wirkung erleben. Es braucht also tatsächlich diese hohe Hitze, deswegen wird es geraucht oder wenn man es dann als Kekse nutzen möchte, deswegen auch immer dieser Zwischenschritt, dass man es in sehr heißer Butter oder sehr heißem Öl dieses Gras erstmal auch aktivieren muss.
Kekse sind übrigens nach wie vor nicht erlaubt.
Genau.
Wollte ich nochmal sagen. Ich wollte auch was beisteuern.
Also Kekse natürlich an sich, ja. Kekse darf jeder essen, aber eben der Zusatz von THC in Keksen ist nach wie vor nicht an.
Ach Andi, vielen, vielen Dank für all dein Wissen in dieser Folge und Ihnen wünsche ich auch, dass Sie einen guten Mittelweg finden, einen guten Umgang und Ihre Kinder trotz Legalisierung von Cannabis gut schützen.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.